Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-Lauscher, bei aller Bescheidenheit, hier ist das Beste, was euch jemals passiert ist. Hier ist euer Lieblingspodcast mit Folge 194 von Game On. Und nach dem letzten Rüffel der letzten Woche sage ich jetzt nach 5 Sekunden 12 herzlich willkommen, mein lieber Robstar. Robby Marjanovic ist in the house.
Ja, geht doch. Hallo Elmar, hallo an alle Zuhörer natürlich da draußen. So gefällt mir das, wenn ich so ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehe, das geht mir runter wie Öl. Ja. Und jetzt eine Frage, auch wenn die Antwort mich nicht interessiert. Wie war es beim Fußball? Also, es interessiert mich schon, wie es war, aber nicht das Ergebnis. So, um es mal genau zu
sagen. 1-1. Ich habe heute Freiburg gegen Mainz gemacht.
Moderiert. Freiburg-Mainz 1-1.
Freiburg-Mainz 1-1. Jetzt erstmal ganz langsam, Robby. Es ist Sonntagabend, 23.18 Uhr. Ja. Es war jetzt ein bisschen hektisch, weil wir recht lang auf das Interview mit Christian Streich gewartet haben. Der kam irgendwie nicht raus aus der Kabine und hat uns warten lassen. Ich bin jetzt gerade hier nach Hause gekommen und jetzt nehmen wir sofort den Podcast auf. Ich weiß nur eines. Das vierte European Tour Turnier im Jahr 2024, das im Glaspalast von Sindelfingen stattgefunden hat. Der European Darts Grand Prix hat den Sieger Gary Anderson.
Ja, legendär.
Das musst du mir alles erzählen. Ich habe das heute nicht gesehen. Ich habe gestern Abend eine Menge gesehen. Das war gestern Abend eine überragende Session mit unglaublichen Averages, die gespielt worden sind. Nicht nur von Damon Hatter, sondern auch von Gary und so weiter. Mal ganz kurz, Gary holt sich seinen zweiten PDC-Titel in diesem Jahr. Er hat ein Pro-Tour-Turnier gewonnen. Ich glaube, Players Championship Event Nummer 2. Es ist sein zweiter European-Tour-Erfolg in seiner Karriere nach 2014, also 10 Jahre später. Es ist sein 52. PDC-Titel in seiner Laufbahn. Sind auch ein paar zusammengekommen. Ist anders als bei dir.
Ist schon einiges zusammengekommen, ja, ist ganz anders wie bei mir, da hast du recht, da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben. Vor allem ist es natürlich, glaube ich, der erste Bühnentitel seit 6 Jahren, seit der Champions League of Darts hat er da nichts mehr gewonnen und die gibt's ja schon gar nicht mehr, dieses Turnier gibt's ja schon gar nicht mehr. Ja. Deswegen finde ich es schon krass, dass Gary Anderson trotz seines Alters, auch wenn er ist natürlich nicht alt, aber er ist schon lange im Business, er ist tatsächlich wieder in der Gegenwart angekommen. Und er spielt es auch modern, finde ich. Also nicht nur, klar, als junger Kerl, dieses Tops-Tops-Ding, das war sein Ding, aber auch so Sachen wie 94 Rest, was er da hatte, spielt er nicht über Bull 19, Bullseye, sondern er geht direkt auf die Triple 18, checkt die Dinger gnadenlos weg, spielt seit 5 Monaten das erste Mal einen Average unter 90 Punkten, das war gegen Josh Rock, gewinnt dieses Spiel aber trotzdem.
6-5, ja.
Ja, und auch allgemein, man hat ihm schon angemerkt, dass der Tag lang war. Der Tag heute war nicht so hoch von der Qualität, wie wir es kennen von ihm, aber er hat sich durchgebissen, das muss man sagen.
Ja. Weil du sagst, er sei alt. Hast du das gesagt? Du weißt, welcher Jahrgang Gary Anderson ist, ne? Du weißt genau, wo du aufpassen musst, my friend.
Ich habe es ja gleich korrigiert und habe gesagt, nicht alt, sondern lang im Business. Das wollte ich damit ausdrücken. Du bist ja auch schon lang im Business. Von dem her, ja. Was aber witzig war, was ich irgendwie so interessant jetzt fand, um schon mal das Finale so ein bisschen vorab zu besprechen, um es zu sagen, Ross Smith war gar nicht so enttäuscht. Er war froh, dass er ins Finale gekommen ist, hat insgesamt 9 Matchstarts gegen sich gehabt im Verlaufe des Turniers. Im 11. Leck verpasst er dann selber irgendwie 7 oder 8 Darts auf Doppel zum Break. Nein, das war beim Anwurf und ermöglicht damit Gary Anderson mit Anwurf das Ding. Nein, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hat er im 11. Leck da einen Haufen Darts liegen lassen und das hat ihm das Genick gebrochen. Aber wie gesagt, er war dann auch im Siegerinterview so, ja, was heißt fair, aber so einsichtig, dass er auch sagt, wenn mir jemand gesagt hätte vor dem Turnier, ich komme ins Finale, hätte ich das sofort genommen. Sagt auch, ich hatte einiges Glück, um überhaupt ins Finale zu kommen. Er hat das sehr gut eingeordnet, wie ich finde.
Ross Smith, ich habe jetzt gerade mal die Ergebnisse hier liegen, spielt das Viertelfinale gegen Damon Hatter mit 6-5, spielt das Halbfinale gegen Van Gerven mit 7-6. Also alles ja. eng, alles in Decider.
Und das waren auch die zwei Matches mit Matchstarts gegen ihn.
Ja. Und jetzt nochmal, ich bin wirklich jetzt null vorbereitet. Ich habe nichts, jetzt mal kurz die Nachfrage, hast du das im Kopf? Ross Smith, der European Darts Champion von 2022.
Ja.
Ist das nicht sein erstes Bühnenfinale seitdem? Mit Sicherheit,
das
oder?
Das ist mit Sicherheit sein erstes Bühnenfinale seitdem. Also European Darts Championship hat er 2023 sicher nicht im Finale gestanden, hat er nämlich direkt in der ersten Runde gegen Ricardo verloren. Aber ich finde, ein Spieler, der auch ein bisschen wenig beachtet wird, vielleicht so so ein bisschen der Rob Cross für andere Darts-Fans. Also er spielt super, er ist immer mit dabei, aber durch seine Art und Weise, wie er spielt, da ist er nicht spektakulär, sehr mechanisch von der Technik her. Und da ist natürlich Gary die Legende, der diesen smoothen Wurfstil hat, was ganz anderes.
Ich finde, Ross Smith, der hat ja eine Zeit lang versucht, sehr auf sich aufmerksam zu machen.
Ja.
Irgendwie vergleiche ich den gerne mit Damon Hatter. Also Ross Smith, ja, pass auf, und zwar deshalb, Ross Smith war der auf einmal mit seinen Shirts um die Ecke kam, die Dinger beim Walk-On verteilte, der Gas gegeben hatte und das wirkte so ein bisschen aufgesetzt. Das habe ich ihm irgendwie nicht so ganz abgenommen.
Das war die Zeit nach dem Titel auf der European Darts Championship.
Ja, ganz genau. Weil
wollte er denn damit? Ja?
Ich glaube, er wollte in die Premier League, weil er nämlich habe ich nämlich meinen Major-Sieg, jetzt könnte er doch ein bisschen auf mich schauen und da hat er nicht ganz hinbekommen. Damon Hatter macht das ja irgendwie cooler. Dem nehme ich das viel mehr ab, das, was er macht, weil er inzwischen auch, egal ob er ausgepfiffen wird, ob er Buhrufe kriegt oder eben nicht, er macht das, weil er es witzig findet, weil er so ist, wie er ist. Und das, ja, erlebe ich als viel authentischer, so als bei Ross Smith. Und ich mag Ross Smith übrigens, ich finde, das ist ein guter Typ.
Ja.
Den habe ich auch, mit dem habe ich auch immer wieder, als ich noch, das ist ja viele, viele Jahre her, als ich noch auf der Tour unterwegs war als Master of Ceremonies, mit dem habe ich häufiger mal im Hotel auch zusammengesessen, mit dem habe ich gute Gespräche geführt. Irgendwie, das ist ein guter Typ. Das sieht mechanisch aus, was der macht, aber ich finde den auch richtig gut. Ich habe mich oft gefragt, warum ist der nicht weiter vorne im Ranking? Ich finde eigentlich, wie der spielt, dass er auch dann die European Darts Championship gewinnen kann. Ich finde, dass der eigentlich insgesamt, der ist ja der die meisten 180er wirft. Der ist ja in solchen Dingern, in solchen Statistiken auch vorne mit dabei. Aber er kommt nicht dahin, wo er sich offenbar ja selber auch sieht, wenn er sich so für die Premier League da hübsch macht.
Er ist natürlich davon ausgegangen, dass er als Major-Sieger da im Topf ist. Und da war er auch sicher auch im Topf. Er ist jetzt Platz 15 in der Order of Merit. Ich finde bis dahin auch sehr, sehr unauffällig reingeschlittert so ein bisschen in diese Top 16. Er hat es einen Platz gut gemacht. Ich finde ihn auch gut als Typ. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Aber er catcht mich einfach nicht. Er catcht mich nicht.
Ja, ist nicht emotional.
Er macht ja nicht viel anders als Gary Anderson. Gary Anderson macht ja gar nichts, außer ab und zu mal lächeln.
Und ja, aber der
catcht mich.
Ja. Der berührt dich. Ja, ist genau. Es ist interessant, woran das liegt, ne?
Ja.
Und ich sehe jetzt gerade, der spielt ja auch das Achtelfinale mit 6-5. Der hat ja jedes Match,
alles,
der, der, der hat alles heute, alles immer im Decider gewonnen.
9 Matchstarts gegen sich, der hat ja heute den Kirk Shepard gemacht bis ins Finale und mit dem gleichen Ergebnis.
Ja.
Ich glaube, Kirk Shepard hat auch, 9 oder 11 Matchstarts gegen sich gehabt bei dem WM-Finale damals, das er gespielt hat.
2008.
Lange, lange her. WM im Eli Pelli.
Ja, ganz genau.
Naja.
Und Wayne Mardell zieht nicht ins WM-Finale ein.
Bis heute beißt er sich in den Arsch, Ding nicht gezogen
und wie.
Hat.
Und wie.
Aber die Regel hat ja Bestand. Wenn du Weltmeister werden wolltest und Phil Taylor schlagen wolltest bei dieser WM, musstest du das im Finale machen. Vorher Phil Taylor schlagen und dann Weltmeister werden, hat keiner geschafft.
Ja. Ich kann dir vielleicht mal sagen, ich bin ja normalerweise, ich trinke gerade ein Bier hier zum Podcast. Und eigentlich bin ich ja so ein Tegernseher, ne? Das ist ja inzwischen national bekannt auch, oder? Ich meine, früher finde ich so
Augustiner und Tegernseher, ja.
Bayerische Biersorten habe ich, sag mal jetzt gut, jetzt komme ich aus dem Kölner Raum, da trinkst du ja sowieso dann Kölsch und nichts anderes. Aber jetzt habe ich das Starnberger Spezial. Das schmeckt auch gut. Ich bin ja so einer, der, jetzt werden einige sagen, was bist denn du für einer? Ich habe ja diese 0,33 Liter Flaschen und also nicht diese 0,5er, das ist mir immer zu viel irgendwie, darum mache ich so eine 0,33er. Was hast du denn da?
Ich habe aus dem Aldi das Schultenbräu Helles. Ist zwar ein Mönch drauf und die bayerische Flagge, aber irgendwie schmeckt das nicht so wirklich. Doch, es ist bayerisches Bier.
Bist du?
Aber ich hatte keine Zeit. Ich hatte
du bist
keine
ja
Zeit
Schwabe. Du guckst ja immer auf die Kohle, dann ist ja logisch.
Württemberger.
Guckst du beim Bier, guckst du bei einem Kasten Bier auf den Preis?
Überhaupt nicht. Also mich darfst du jetzt nicht fragen, was ein Kasten Bier kostet. Also 17, ich habe keine 17, Ahnung. 18. Payback-Punkte sammle ich, ja. Aber ansonsten beim Bier schaue ich da jetzt nicht großartig drauf. Ich habe ja immer, um das nochmal zu verfeinern, abends, wenn ich weg bin, trinke ich gern ein bisschen was Herberes. Das wäre dann ein Tannenzäpfle, wenn du das sagst.
Das mag ich gern, das finde ich gut.
Ja,
ist das herber? Ist das, das,
bisschen find, herber, ein bisschen.
Ist ein süffiges Bier.
Ist halt
Bier,
ein Pilz. Ist halt ja. ein Pilz, ja. Deswegen gibt es übrigens in manchen Szenebars in New York sogar zu kaufen. Also das ist echt auch weltbekannt mit diesem.
Ich meine, das Tannenzäpfle, das ist ja das Problem immer, dass es diese Alufolie da oben hat. Und ich mich immer frage, ja. Warum macht ihr diese Alufolie nicht mal weg? Das gibt's doch nicht. Lass die doch weg. Das ist doch umweltschädigend.
Die wird sowieso bald verboten. Wenn der Habeck das mitkriegt, ist das direkt das Erste, was verboten
das
wird.
Kommt
keine
in die, das kommt in die Holzheizung. Ja.
Deswegen. Sollen wir noch ein bisschen über Darts reden?
Ja, vielleicht, ja.
Lass
uns heute, ich bin echt ein bisschen platt, es ist an, ich
okay,
bin irgendwie,
ja, ja,
ne?
Gerne,
lass uns
gerne,
heute
gerne.
Entspannen. Aber ich weiß, Gaga war im Viertelfinale
ja.
und verliert da gegen Van Gerven. Hat er eine Chance gehabt gegen ihn? Es waren 3-6, habe ich nur gesehen.
Es waren ein paar Darts auf Tops, muss ich sagen, die er nicht macht. Es waren, glaube ich, 2 Darts auf Tops und nur einer auf Bullseye. Wenn er die macht, wenn er mal so einen Moment catcht, dann schlägt der Van Gerven. Aber irgendwie ist es im Kopf, dass du schon 6-mal gegen ihn verloren hast, noch nie gewonnen hast bei einem offiziellen Turnier. Und ich glaube, daran denkst du auch so ein bisschen, vielleicht. Also könnte ich mir gut vorstellen. Und dann war es eben der 7. Sieg für Van Gerven in Folge.
Ich glaube nicht, die 6 ist so bitter, sondern ich habe ihn noch nie geschlagen. Das ist das, was du im Kopf hast.
Genau,
ne?
Ja. Genau. Und das merkst du. Aber 4. Viertelfinale jetzt für Gaga. Ich glaube, der ist auch nicht weit davon entfernt, mal so ein Halbfinale zu erreichen.
Ja. Also, Chizzy rausgenommen im Achtelfinale, ist ja auch ein gutes Ergebnis mit 6-3.
Und das war ein Weltklasse-Spiel, 101er Average. Also ich habe jetzt die Statistik gegen Chizzy nicht im Kopf, aber die ist auch nicht gut, das weiß ich.
Ach so, das Head-to-Head gegen ihn, das habe ich auch nicht im Kopf. Spielt vor allem, das ist der Unterschied, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so von den Zahlen her sehe, gegen Chizzy die 60% auf die Doppel und gegen Van Gerven nur 33%. Das sind ja genau, du hast ja dann diese paar Chancen, die musst du halt machen und dann wird's eng, dann ziehst du es dir vielleicht auch rein. Ne?
Ja, und die Doppel sind ja sowieso so ein bisschen seine Achillesferse dieses Jahr. So wie bei Ricardo auch, der ja letztes Jahr noch, glaube ich, in den Top 4, Top 5 war, was die Doppelquote angeht und dieses Jahr überhaupt nichts mehr trifft. Der hat auch ein grottenschlechtes Spiel abgeliefert gegen Gaga in der 2. Runde. Ich weiß nicht, was da los war mit ihm, aber da war irgendwas. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach so ein schlechter Tag war, sondern das hat sich einfach nicht gut angefühlt bei Ricardo.
Gaga hat ja dann erstmal René gehabt, ne? René Adams.
Ja.
Erstmal 2 Deutsche, das ist ja nie so richtig angenehm. Aber wenn du sie dann so glatt wegknallst.
Vor allem, wenn sie 80 beziehungsweise 78 im Average gegen die spielen. Also bei aller Liebe, aber das ist für Gaga natürlich ein leckeres Frühstück dann. Um es mal überspitzt zu sagen. Nein, aber weißt du, ich meine, die zwei wissen auch, wenn sie da nicht zumindest mal ihr B-Plus-Game spielen, dann ist gegen Gaga nicht viel zu holen, der ja nach wie vor einer der besten Scorer ist auf der Tour.
Ja.
Ja, und das wird schwer.
Ja. Du musst jetzt den European Darts Grand Prix so ein bisschen abrunden. Hast du noch irgendwas, was dir hängen geblieben ist? Also nochmal, ich hab den Samstagabend mir angeguckt, oder der lief bei mir hier, weil ich noch ein bisschen hier im Büro arbeiten machte.
Ja.
Und Anderson spielte 110.
Ja.
Dann Damon Hatter die 117.
Ja.
Und davor noch eine 110. Also das war unfassbar. Gerben Price, glaube ich, mit der 110. Und der sagte danach auch, ich habe das Gefühl gehabt, ich spiele eine 115, 116. Also das fühlte sich noch besser an. Also das war unglaublich.
Ja, 150 hat er, glaube ich, sogar gesagt, irgendwie scherzhafterweise. Ja. Nein, was natürlich hängen geblieben ist vom Turnier, jetzt so meine Eindrücke, ist Richie Atthaus.
Ja.
Wieder im Achtelfinale. Den haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Ich finde, einen Spieler, den muss man ein bisschen beobachten. Der wird immer besser und besser und besser. Dann ist es Unfassbare passiert. Luke Humphries schlägt tatsächlich Luke Littler endlich mal. War zwar auch im Decider, auch mit Matchstarts gegen ihn, aber er hat es geschafft. Und ich glaube, da ist ihm ein ganz schöner... Der hat ja auch gleich auf die Uhr gezeigt, nachdem er gewonnen hat. Es war Zeit.
Luke Humphries ist ja meiner Meinung nach ein schlauer Kerl. Ich finde auch, wie er damit umgegangen ist. Er hat dann danach gesagt, du, ich weiß, ich habe seit der WM nicht mehr gewonnen gegen ihn. Wie viel waren es, wie viele Niederlagen waren es? 6 in Folge, glaube ich. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt gerade.
Genau, 6 in Folge, ja, seit der WM.
Und er sagt, mein Gott, Luke Littler ist gerade in einer absoluten Topform. Der gehört jetzt gerade wirklich zur absoluten Elite. Gegen den kannst du auch ein paar Mal verlieren.
Ja.
Er hätte sich das gar nicht so, hat sich gar nicht so verrückt gemacht diesbezüglich. Und jetzt hat er mal das Ding halt knapp gewonnen. Irgendwie denkst du so, das glaube ich dir nicht, dass dir das nicht in, dass der das nicht in den Kopf reinmarschiert und dass du das nicht zum Problem werden lässt, so.
Ja.
Aber wenn er das erklärt, denke ich irgendwie geil, weil der die Sichtweise so gut dreht, ne? Also der macht das nicht zum Problem. Du hast ja immer diese zwei Möglichkeiten. Oh Gott, jetzt wird Luke Littler mein Angstgegner. Ich mache mir ins Höschen.
Ja.
Oder du sagst dir, ey, der ist so gut, gegen den kannst du auch ein paar Mal verlieren nacheinander. Wenn es so eng ist, so ist es im Darts. Ich habe ja die WM gewonnen. So, weißt du?
Ja, ich weiß nicht, zu locker darfst du nicht nehmen und so denken, ja, ich werde schon irgendwann mal, sondern schon verbissen dranbleiben, aber eben nicht so verbissen. Es ist, ich weiß nicht, wenn ich es jetzt mal in Dartsprache ummünzen will, kennst du diese Situation, der Gegner fängt an, wirft 20, 20, 20 und der andere geht hin und du siehst ihm schon im Gesicht an, so, jetzt will ich ihm unbedingt eine 140 vor den Latz knallen, unbedingt, weil er nur 60 Punkte geworfen hat und dann kommt auch nur Rotz dabei raus, eine 58 oder eine 57. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das Geheimnis, auch in diesen direkten Duellen, die Lockerheit zu bewahren, aber trotzdem den Biss zu haben. Und den hat, ja, glaube ich, Luke Humphries immer. Der sieht zwar immer also so total verbissen aus und ärgert sich über eine 140, aber ich glaube trotzdem, dass er das gut einschätzen kann, das Ganze.
Ja.
Das ist mein Eindruck von ihm. Und so wie du sagst, er ist ein schlaues Kerlchen.
Ja, genau. Also Der reflektiert das schon gut.
Ja.
Der macht sich auch Gedanken darüber.
Ganz
also
genau.
Der ist auch zu schlau, als wenn er einfach sagt zu mir, ist wurscht, nächste Match. So ordne ich ihn auch nicht ein. Das ist ja irgendwie, das sagen wir so oft im Darts, ne? Dieser schmale Grat zwischen, ich muss eine gewisse Aggressivität haben, aber auch die Lockerheit. Ich muss auch manchmal da einfach das akzeptieren, dass es dann doch nicht so passiert, wie ich das mir wünsche. Und dann muss ich auch cool bleiben. Da darf ich nicht durchdrehen. Ne?
Ja. Ja, und ansonsten vom Turnier, wenn du noch wissen willst, was mich so ein bisschen beeindruckt hat, ganz klar Hetta mit dem dritthöchsten Average auf der European Tour. Josh Rock wirft checkt dreimal die 170.
70, ja, das habe ich gesehen.
Wahnsinn.
Zweimal in eigentlich, einem Match, ne? Und dann ein drittes Mal noch, ne?
Ja, ja. Ross Smith gegen den genannten Richie Edhouse, das war ein Dramaspiel. Also das ist unfassbar, was da an Matchstarts vorbeigeworfen wurde von Edhouse, der noch nie gegen Ross Smith gewonnen hat und so viele Chancen hatte, das endlich mal zu schaffen. Also das ist schon unglaublich. Anderson übersteht 5 Matchstarts gegen Josh Rock, sagt das auch noch im Siegerinterview, dass er sagt, gegen Josh Rock darf ich schon nicht gewinnen und keine Ahnung, in seiner gewohnt lockeren Art. Und dann wurde natürlich heftig auf The Zone diskutiert über die Schuhe von Gary Anderson. Die wurden ein paar Mal ganz nah eingeblendet. Adrian und Max haben da diskutiert, weil das waren tatsächlich so ganz komische Mokassins. Kennst du Mokassins?
Ja, na klar kenne ich Mokassins.
Ja, und das waren so Leder-Mokassins, vorne verstärkt, weil er immer seine Fußspitze so gegen das Oki drückt. Wahrscheinlich sind die schon 33 Mal repariert worden, so wie ich Gary kenne. Und fand ich eine witzige Situation einfach, weil die sehen echt komplett anders aus wie die üblichen Dartschuhe. Also, aber ansonsten muss ich echt sagen, ich finde es ja gut, dass es lockerer geworden ist, was das Schuhwerk angeht. Aber manche, ey, ganz ehrlich, so dann diese ausgebleichten Sneaker, wo dann die Zunge vor der Hose ist und so. Also ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Style reinkommt. Ist jetzt so mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Ja, ich bin auf keinen Fall so spießig wie du. Ich habe da...
Ja, ich finde es okay mit den Sneakern. Ich weiß, es ist total... Aber dann... Vielleicht dann doch so ein bisschen mehr im Espinel-Style. Ein bisschen darf man dann auch ein bisschen hinschauen. Oder beim Bully Boy, dem sind ja die Schuhe auch ganz wichtig.
Ganz wichtig. Roten, ja,
genau.
Die sind teurer als sein Auto.
Ja, nee, das kann nicht sein. Der fährt einen Audi Q7. Der ist teuer. Das kann ich dir sagen.
Die Schuhe sind teurer als dein Auto, habe ich gesagt.
Ach so, als mein Auto, ja, das kann gut sein. Mein Auto ist 10 Jahre alt, also das stimmt.
Du,
aber wenn du zwei Kinder hast, dann kaufst du auch kein neues Auto. Weil, ich habe dir ja schon erzählt, mein Sohn ist im Waldkindergarten. Was meinst du, was da abgeht, wenn draußen die Schlammlawinen sind und der bei mir ins Auto einsteigt? Und ich sage ihm, pass auf mit deinen Schuhen. Dann guckt er mich nur an und denkt, was will der denn von mir jetzt?
Verstehe ich nicht.
Ja, übrigens hatte ich heute Morgen Kinderdienst, das muss ich jetzt noch ganz kurz zwischen reinwerfen, bevor wir über Martin reden. Auch irre, irgendwie.
Habe ich gesehen, das Spiel.
Bei uns hat es geschneit.
Meine
Kinder haben ein paar Zentimeter eben. Also es war jetzt nicht so, dass da großartig was liegen blieb, aber meine Kinder, ich mache die Rollläden hoch, meine Kinder schauen raus, schauen mich an. Wir wollen Schnee schippen. 7.15 Uhr war der Marjanovic draußen mit den zwei Kindern am Schnee schippen.
Okay. Applaus von der Frau, vermute ich mal. Ja.
Ja. Weißt du, was die Nachbarn gesagt haben? Warum so spät? Warum erst jetzt? Nee, aber die haben einen Riesenspaß gehabt. Die haben so große Augen. Ist so cool, wenn die so eine Freude haben und die haben diesen Schnee gesehen und der erste Gedanke war sofort raus, Schnee schippen. Ja. Geil, oder?
Absolut.
Wo nehmen die all diese Energie her?
Absolut. Das denke ich aber jedes Mal, wenn es schneit. Wir haben ja sofort, oh Gott, Straßen voll, ist der Verkehr.
Und die freuen sich einfach.
Und die denken da, super, es schneit, geil, Schneemann, Schneeballschlacht.
Das hätte ich gern nochmal. So ein Gefühl vom Leben.
Ja.
Ich glaube.
Aber es ist doch die Chance, das ist doch das Schöne, wenn du Kinder hast, jetzt in dem Alter, das zu sehen und dann kannst du es ja vielleicht so ein bisschen mitfühlen und mitleben, ne? Das ist doch super.
Das stimmt. Und ansonsten, ich wollte über Martin sprechen. Der spielt 108 und 106 im Average und geht einfach raus in der zweiten Runde. Der Held von Risa. Wahnsinn. Es ist echt ein Wahnsinn.
Geht gegen Rob Cross raus, der als Titelverteidiger dabei war, auch mit Matchstarts. Ich habe es gesehen, 2 Stück. Ja, ich habe den gesehen. Gutes Spiel, echt ein gutes Match. Also wie gesagt, 106, fast 107, aber ja.
Aber man macht sich keine Sorgen drum, dass der jetzt mit diesem Erfolg, dass da jetzt irgendwie so ein Loch kommt oder so eine Zufriedenheit. Der hat so gut gespielt, dass man wirklich das Gefühl hat, der hat da echt was mitgenommen für sein Spiel. Ja. Und das ist das, was mich total fasziniert hat, begeistert, muss ich sagen.
Ja, und ich meine, jetzt hat er Rob Cross, weißt du, einer aus der Premier League, ein Top-10-Spieler und du hast das Gefühl, das ist echt so ein Duell auf Augenhöhe. Ne? Der fühlt auch, dass er da mitmischt, so das merkst du ihm an. Also das ist Martins Entwicklung, wir haben das ja auch jetzt direkt nach seinem Sieg ja auch schon angesprochen, Martins Entwicklung ist wirklich überragend.
Überragend. Ja. Aber auch langsam, wie ich finde. Also
vielleicht auch gesund. Weißt du, so auch was in seinem Leben alles passiert ist mit Ehe, jetzt ist Papa geworden, der ist als Mensch gewachsen. Und wir haben es ja auch schon gesagt, auch dass er so seinen Walk-on-Song behalten hat. Das ist für mich irgendwie das Indiz, dass er nicht mehr viel gibt, was die anderen sagen. Er macht einfach das, was für ihn wichtig ist. Und sagt sogar zu seinem Manager, Janni, sei nicht böse, lass mich allein dahin fahren, das ist besser für mich.
Ja.
Und der sagt, es ist super, mach das.
Und es waren beides keine leichten Entscheidungen.
Nein.
Diesen Walk-on-Song zu behalten und seinem quasi besten Darts-Freund zu sagen, ich möchte in Zukunft was anderes machen. Das ist echt hart.
Das ist hart und das zeigt, der guckt jetzt ganz genau, was für ihn gut ist und ist so ehrlich und sagt, dass das ist gut für mich. Und das ist in Ordnung für mich, weißt du, das ist super.
Ja, also wahnsinnig gut.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, und die anderen Deutschen, Nico Springer hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da hätte ich echt mehr erwartet, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie ihn jetzt damit runterziehen will, sondern weil er eben einfach so gut ist. Geht hier in der ersten Runde so ein bisschen sang- und klanglos raus gegen Scott
Williams,
Scott Williams, 1-6. Genau, Shaggy und Arno Merck. ja, spielt gegen Luke Littler. Und das ist natürlich klar, auf der einen Seite ein Traum. Du spielst gerade gegen den Man to Beat so auf der PDC-Tour. Aber ich glaube, das war in dem Moment einfach ein bisschen zu viel für Arno, der auch ein wahnsinnig guter Spieler ist. Aus Niedersachsen übrigens. Großartiges Darts-Bundesland, muss man sagen. Da kommen schon ein paar Granaten her oder sind auch ein paar Granaten hergekommen aus früheren Zeiten. Gian Artut, Niedersachse, darf man nicht vergessen. Er ist schon ein legendärer Typ in der Darts-Geschichte von Deutschland.
Absolut.
Also muss man
Franz Rötsch sagen. Verliert gegen Barney am Freitag.
Das war am Anfang ein Spektakel. Die spielen die ersten vier Legs alles High Finishes und nicht irgendwas, sondern 136, 148 und so Dinger. Da hast du gedacht, ach du Scheiße, was kommt denn hier jetzt? Aber dann zieht Barney leider durch und gewinnt vier Legs in Folge.
Aber geht dann an seinem Geburtstag raus, ne?
Ja, stimmt, der hat ja am 20. April Geburtstag tatsächlich. Ja. Gegen Michael Smith.
Ja.
Der aber jetzt auch nicht... sich mit Ruhm bekleckert. Der droht, glaube ich, auch so langsam rauszurutschen. Ich muss mal schauen in die Pro Tour, wo Michael Smith steht. Aktuell ist der raus aus den Top 16. Also der wird jetzt auch den Weg über die erste Runde demnächst gehen müssen. Ricardo ist noch gut drin. Martin jetzt sowieso wieder in den Top 16. Das ist gut. Er wird wieder gesetzt sein ab dem nächsten Cut-Off. Und wir müssen, glaube ich, noch wieder mal leider über Peter Wright reden. Ja. Das ist, ich sagen, schwierig.
Robby, ich habe jetzt nach dem Premier League Abend und auch jetzt dem Abend von Sindelfing, ich habe das Gefühl, dass nochmal eine neue Phase da eingeschritten ist irgendwie, oder das fühlt sich gar nicht gut an. Der spielt am Donnerstagabend eine 77.
Ja.
Und die Darts fliegen von rechts nach links und
der wechselt da nach dem ersten Leg wieder direkt die Darts am Donnerstag.
Ja, genau. Und
das ist unglaublich.
Ja.
Jemand hat es jetzt aufgelistet. Ich glaube, es war Darts Oracle oder The Red Bit, hat mal die Prozentzahlen seiner gewonnenen Spiele in den letzten vier Jahren zusammen. Und das ist wirklich so abzulesen. 2020 gewinnt er 77% seiner Spiele. 2021 71%, 2022 63%, 2023 53% und aktuell 2024 nur 50%. Also es ist wirklich genau abzulesen, wie das peu à peu so seinen Lauf genommen hat.
Ja.
Also das war keine Entwicklung, die auf einmal kam, sondern das kam dann schleichend. Ja, genau. Und das ist eben das Harte. Und du hast gesagt, am Donnerstag Premier League, ich glaube, der niedrigste Average überhaupt in der Premier League lag bei 75,4 oder sowas aus dem letzten Jahr von Nathan Aspinall. Aber den hätte er ja fast unterboten. Also das war auf Messerschneide, den Rekord zu holen. Und den will keiner haben, glaube ich.
Und hast du die Körpersprache gesehen von Peter, wie er damit so umgeht? Das hat mich stutzig gemacht. Der beißt auch nicht mehr. So, das ist...
Er will.
Oder er hat gegrinst. Da war ja offenbar das war so ein bisschen Wind offenbar in Rotterdam in der Halle. Ne? Ja. Irgendwas war los. Das war ja
alle haben es angezeigt,
Aber Peter hat das irgendwie so mit einem Lachen, ist so eine Unsicherheit. Das also mit der Einstellung kommst du nicht aus einer Krise raus. Gewinnst du nichts Großes. Ja, das ist, also da mache ich mir jetzt echt Sorgen. Also zumindest jetzt mal, keine Ahnung, vielleicht ist das wieder nächste Woche anders. Die fand ich erschreckend, die Auftritte. Also, was der gegen Aspinall spielt sein B- oder C-Game und weiß, das kann er niemals verlieren.
Das hat er vor zwei Wochen angekündigt, dass er gegen Peter Wright gewinnt, Aspinall.
Ja.
Der hat ausgerechnet, wie viele Punkte er noch braucht fürs Playoff. Also gesagt, 26 müssten reichen. Zwei gegen Peter hole ich auf jeden Fall. So redet er schon. Ja. Also so reden ja manche schon über ihn. Und das sollte ihm auch zu denken geben.
Nathan Aspinall gewinnt Spieltag Nummer 12 der Premier League, holt sich seinen zweiten Tagessieg, bezwingt dann im Finale Luke Humphreys. Also für mich ein ganz überraschender Sieg, wenn ich ehrlich bin. Damit hatte ich nicht gerechnet. Er ist einfach ein geiler Beißer. Ich fand das Interview ganz spannend, was er dann am Ende gegeben hat. Auch so das nochmal zu sagen, also die alle wissen, dass wenn ich noch nicht verloren habe, auch wenn ich zurücklege, dass ich wiederkomme. Das ist so geil. Das hat er sich über Jahre aufgebaut, dass er der große Fighter ist. Und jeder weiß es. Und jeder hat Angst davor, dass er wieder zurückkommt. Und ihm geht es offenbar genauso. das musst du dir erstmal aufbauen, so. Das dauert, das schaffst du nicht in 2-3 Wochen. Da musst du jahrelang genau dafür stehen, dass du Mr. Comeback bist, der Fighter bist, der Löwe bist. Das ist also cool, ja.
Ganz kurz, du hattest gesagt, Espinel hat gegen Humphries im Finale, das war Michael Smith.
Ach ja, Entschuldigung, genau.
Genau. Und war das das Spiel gegen Luke Humphries, glaube ich, im Halbfinale, wo, nein, das war Gervin Price, das war ein anderes. Aber das war auch so ein kleines Comeback, glaube ich, von Espinel, wo jemand gesagt hat mir noch, das Ding holt er nicht mehr. Es waren 4 Legs in Folge dann gegen Humphries, wenn ich es noch richtig weiß.
Jetzt ja, ganz genau. Er liegt 1-4 genau, hinten, ja.
Ja, ja. Oder 5 Legs dann sogar, ja.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall lag er weit hinten und es kam wieder, ich hatte so einen Live-Chat offen und dann sagen wir, das holt der Espinel nicht mehr auf und hin und her. Und ich denke noch so, Leute, schreibt den Espinel nicht ab. Der hat solche Situationen dutzendweise gehabt, hundertfach. Wer mir ein bisschen leid getan hat am Donnerstag, war Gervin Price, der spielt gegen Michael Smith, verliert das Ding, der muss beim 2-2 eigentlich 4-0 führen. Der muss 4-0 führen. Ja. Der verpasst so oft Tops mit 3 Darts und so Sachen. Der muss 4-0 führen. Und im Moment ist Price so mental so drauf, dass er das auch denkt im Kopf. Genau in dem Moment. Ich müsste eigentlich 4-0 führen. Der darf hier keinen Stich mehr machen und macht sich dadurch so ein bisschen sein Mental Game kaputt. Ich glaube, die bessere Variante in dem Moment ist zu denken, ich müsste 4-0 führen, ja, aber wenn ich so weiterspiele, dann treffe ich hier irgendwann mal die Doppel und dann sieht er kein Land mehr.
Ja. Der hat, du hast genau recht, der hat gerade eine falsche Denke in seinen Gehirnwindungen, der auch ja immer davon widerspricht, ich habe Doppelprobleme und wenn ich sie nicht habe, dann läuft's gut. Er hat ja diese Matches mit 60%, ne? Gegen Cross, glaube ich, spielt er die 60% auf die Doppelquote in seinem ersten Match und dann gegen den Bully Boy ist er nur noch bei 25%. Und der kriegt es. Der kriegt es nicht innerhalb eines Matches hin, diesen Moment zu drehen. Also er merkt, ich habe die Krise und kommt dann da nicht raus und glaube ich, schenkt nicht ab, aber verliert irgendwann so den letzten Biss, das noch drehen
dann
zu wollen,
das weg das und noch so verändern lächelt.
Zu wollen. Ne? Ja.
Genau, genau. Und das ist ja immer das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, das wundert mich so bei ihm, weil er aus dem Profisport kommt und er ist ja auch für mich so ein Kämpfer. So ein Fighter, gegen das Publikum, gegen die Gegner, gegen alles. Der hat sich nicht mal damals von Gary Anderson was gefallen lassen in diesem Grand Slam-Finale. Und da war er ja noch quasi eine Novize in diesem Sport. Also da war er noch keine große Nummer. Und also im Gegensatz zu Gary Anderson. Und irgendwie diese Attitude, diese Einstellung ist ihm irgendwo ein bisschen verloren gegangen.
Ja.
Ja. Deswegen, ja. Also das fand ich ein bisschen komisch. Und ansonsten, ja, ich glaube, mit den Playoffs wird er auch nichts mehr viel zu tun haben, Gervin Price. Habe gerade die Tabelle vor mir. Es ist das eingetreten, was ich so ein bisschen befürchtet habe. Es wird wahrscheinlich nur noch diesen Fight um Platz 4 geben. Die ersten 3 Plätze jetzt mit Espinel-Sieg sind, glaube ich, so ein bisschen weg.
Ja.
Also Gervin Price ist 10 Punkte hinter einem Playoff-Platz. Safety.
Wir haben ja zuletzt auch schon über die Körpersprache von Gervin Price gesprochen. Ich habe ja immer gesagt, mir ist der zu wenig emotional. Ich finde, klar, wenn der gute Matches spielt und wenn der so seinen Lauf hat, dann braucht er die Emotion auch nicht. Dann geht's mir auch so, dann denke ich auch nicht, jetzt zeig mal so ein bisschen mehr. Ne? Sondern es geht ja, glaube ich, darum, die Emotion dann zu bringen, wenn du merkst, ich komme jetzt nicht rein. Ich muss mich reinfighten. Und da fehlt dieser Impuls über die Emotion. Da, also nochmal, Das hat er gut gemacht. Also man sieht ja erst rückblickend dann, wie gut das war, wie sehr der sich auch gewehrt hat gegen so eine Niederlage. Ja. Er wollte nicht verlieren. Und da hat er alles für gemacht. Da ist er auch steil gegangen einfach dann. Ne? Letzter Joker war, ich werde emotional. Ich freue mich, ich hau auch die Faust raus für eine 80.
Ja.
So, ja.
Das war so ein bisschen, ja.
Ah ja. Du, aber wer auch mal eine richtige Faust auspacken kann, ist die liebe Bo Greaves. Hast du es mitbekommen heute?
Die ist ein 31er. Und zwar in positivem Sinn.
Die gewinnt das 7. Women's Series Turnier, ohne ein einziges scheiß Leg abzugeben.
Ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, in 4 Legs von diesen 31 hatten die Gegner auch die Chance aufs Doppel. Also sie war nicht ganz so gemein. Sie hat in vier Legs hat sie tatsächlich zugelassen, dass jemand auf Doppel werfen durfte. Also
das ist
ganz so perfekt war es nicht. 4 Legs hätte sie verlieren können.
31 zu 0 Legs, die gewinnt ja jedes Match zu 0.
Ja. Hat jetzt 22 Titel auf der Women's Series, hat alle 4 Finals gespielt am Wochenende, 2 gewonnen, 2 verloren. Ja. Es gab ja so ein paar Stimmen, die gesagt haben, so, jetzt ist die Dominanz so ein bisschen gebrochen. Ja, vielleicht ist sie nicht mehr ganz so extrem, wie sie mal war, aber die Frau ist Wahnsinn. Die ist einfach heftig.
Ja, ich meine, aber jetzt so ein 31-0 Legst, also weißt du, auch wenn sie nicht alles gewinnt am Ende, das spricht ja Bände.
Das fand ich jetzt fast imposanter als diese 58 Spiele hintereinander, die sie gewonnen hat.
Ja, also wirklich.
Also 31 Legs hintereinander zu spielen und das waren ja jetzt auch keine Schießbudenfiguren dann. Die hat da auch gegen Van Leuven, glaube ich, 4-0 gewonnen, gegen Sherrock dann im Finale 5-0. Also das waren schon harte Gegnerinnen teilweise.
Ja, und du hast nicht eine Sekunde im Match, wo du mal sagst, komm, das Leg ist weg.
Ja.
Einen ganzen Tag lang. Du spielst das ja an einem Tag hintereinander weg. Nicht einmal hast du das Ding, wo du denkst, komm, egal, kriegst du halt ein Leg. Nee.
Nee. Das ist schon heftig. Trägt die schon länger eine Brille? Ich habe so ein bisschen in den Stream reingeguckt. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also zumindest habe ich sie jetzt mit Brille gesehen. Ich glaube, so lange ist es noch nicht.
Nee, würde ich auch sagen. Ja.
Vielleicht das ist das Geheimnis. Jetzt hat sie eine Brille. Schnallt euch an.
Jetzt sieht sie mal, wo sie hinwirft.
Jetzt sieht sie mal, wo sie hinwirft, genau.
Meinst du, ich sollte auch mit Brille spielen?
Ich weiß gar nicht, bist du kurz- oder weitsichtig?
Kurzsichtig.
Kurzsichtig, also
nein,
auf den
Nein, du bist weitsichtig. Ich bin weitsichtig.
Genau, ja.
Ich kann weit sehen, ja.
Ja, und ich habe jetzt das Problem, dass ich die Brille, ich bin kurzsichtig und muss sie jetzt abziehen, wenn ich auf dem Bildschirm schaue oder was lesen will. Also
okay.
Die Jahre klopfen an bei mir. Ja, ich werde bald 44, das ist jetzt auch.
Ja, Gott, das ist schlimm.
Das ist echt schlimm, deswegen.
Das ist wirklich schlimm.
Ja. So, was habe ich hier noch auf meinem Zettel?
Du, ich habe hier noch stehen, das habe ich mir als Notiz mal gemacht, ich habe relativ viele Nachrichten zum Guru-Thema bekommen.
Oh.
Und das waren viele nette Nachrichten.
Ja.
Und das hat offenbar einige von euch so ein bisschen bewegt. Und zwar Nachrichten jetzt nicht nur, das ist aber alles super. Also es gab auch die gesagt haben, mir macht es Spaß, ich bin nicht immer deiner Meinung. Aber trotzdem motiviert es mich, darüber nachzudenken und in dieses Thema so ein bisschen einzusteigen. Und das finde ich super. Also es muss auch nicht jemand immer meiner Meinung sein, ne? Sondern darum, das ist ja nur mein Eindruck, den ich habe, den ich dann einfach teile. Und wenn dem so ist, ist das wunderbar. Also vielen Dank, wirklich. Ich habe wirklich einige Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat jemand geschrieben, dass ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Also dass es auch daran liegen würde, dass du auch, aber abgeschwächt, vor allem ich, auch keinen Kontakt mehr hätte zu den Menschen, die uns folgen. Und das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Also ich weiß auch nicht, ich mache gerade diese Live-Dinger und immer wieder mal Gewinnspiele. Ich antworte auch, ich kann halt nicht auf jede Nachricht antworten, weil es einfach zu viele sind. Das ist auch eine Frage der Zeit übrigens. Also ich kann nicht jeden Tag irgendwie 2 Stunden da sitzen und Nachrichten beantworten. Das ist zu viel Zeit. Also so viel Zeit habe ich nicht und will sie auch nicht, um ehrlich zu sein, auf Instagram verlieren oder verbringen. Aber das war auch eine Kritik. Ich lese das ja auch gerne und das war auch nett geschrieben und das dann finde ich ja, wenn der Ton stimmt, ist ja, finde ich, jede Kritik kommt bei mir an und denke ich kurz drüber nach.
Das ist genau das. Der Ton muss stimmen und einfach miteinander und so, was du gesagt hast, man kann nicht mit jedem einer Meinung sein, aber wenn man miteinander redet und in Frieden auseinandergeht, ist alles in Ordnung.
Also, ist alles in Ordnung, ja, absolut.
Ja, also. Ja. Ich kriege auch viele Nachrichten. Ich kriege aber zurzeit echt viele nette Nachrichten.
Ja, schön.
Also jetzt soll sich niemand dazu berufen fühlen, mir nicht nette Nachrichten zu. Jemand hat mir geschrieben, dass er unseren Podcast sehr, sehr gerne hört und dass er das amüsant findet und sagt, auch wenn wir uns manchmal, auch dieses gegenseitige Foppen, ich weiß gar nicht, ich fopp dich doch gar nicht.
Nee.
Hast du das Gefühl, dass ich dich foppe oder dass ich dich irgendwie...
Du bist einfach engstirnig.
Ey. Nee, das stimmt schon. Ich bin ich bin schon engstirnig. Ich habe so meine Sichtweise und von der rücke ich auch ungern ab. Ich kann es übertünchen, aber ich werde nicht davon abrücken. Ich kann mich gut anpassen, sagen wir so, an viele Dinge. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, es kamen viele nette Nachrichten rein, ja. Und freut mich auch, dass hier so viele reinhören. Man vergisst es immer, wenn wir so hier so eine Dreiviertelstunde, Stunde miteinander quatschen, irgendwann vergisst du komplett, dass das irgendwann mal Zehntausende von Menschen zwei Tage später hören.
Ja, absolut, aber das ist ja das Schöne. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, das Schöne.
Ich glaube, das macht aber jeden Podcast aus. Das macht jeden Podcast irgendwie aus. Genau. Jeder, der Podcast macht, sagt genau das, dass du nach ein paar Minuten völlig in so einem Ding bist. Deswegen könnte ich auch nie einen Podcast aufnehmen, wo jemand neben mir sitzt und dazuhört. Also ich könnte das nicht.
Ja.
Also das wäre so, das wird irgendwie die Privatsphäre stören. Auch wenn es die natürlich nicht wirklich gibt, aber
ja,
das ist schon krass.
Deswegen. Ja, sie erscheint aber, das ist ja richtig. Das ist ja das erstaunliche Phänomen, ne?
Ja, genau. Ja. Und ansonsten wurde ich noch darauf hingewiesen, könnt ihr nicht mal, weil diese Asian-Tour jetzt auch am Wochenende stattfand, ob wir da nicht mal ein bisschen was drüber reden können? Ich würde sagen, nein.
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 Nein. Das Einzige, was mich an der Asian-Tour interessiert, ist Russ Bray.
Und Paul Lim.
Paul Lim, das stimmt.
Nein, aber vielleicht aber dazu nur... Xiao Sensong.
Dazu nur so ein paar Ergebnisse.
Genau. Xiao Sensong, den ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, hat diese China Premier League gewonnen. Also der ist schon relativ durch. Den werden wir auch beim World Cup of Darts sehen. Was ich so witzig fand mit seinem Partner. Kannst du dich noch an das Corona-Jahr erinnern, als es keine Zuschauer gab und dieser Chinese einlief mit My Heart Will Go On, hat er, glaube ich, gehabt.
Den habe ich nicht drauf.
Was war das? Oder You Raise Me Up, eins von den beiden Liedern. Hast du nicht mehr drauf?
Nee.
Als dieser Chinese einlief und dieses Lied, ich glaube, You Raise Me Up, war es so abfeiert und es sind keine Zuschauer da. Und er feiert einfach. Und das fand ich geil irgendwie. Der spielt wieder beim World Cup.
Okay. Ja. Du, ich habe noch eine Sache zur Premier League letzten Donnerstag in Rotterdam. Ja. 12.000 Zuschauer, alle in Orange, bis auf einen. Michael van Gerven. Der irgendwie, finde ich, das war so mein Eindruck, keine Verbindung zu den Zuschauern bekommen hat. Also es ist wirklich interessant. Inzwischen alle Spieler haben ja so das Merkmal des Austragungsortes, alle haben Orange irgendwie mit dabei. Das ist van Gerven, also selbst dann auch, also er muss es ja nicht immer machen, aber vielleicht in Rotterdam, wenn er sich mal irgendwie in orangen Schal umhängt oder irgendwas.
In Orange wird schon reichen.
Ich habe das Gefühl, er will diesen, das ist doch seine Chance, doch seine Heimat, dann mit den Fans auch zu zeigen, ich mache das mit. Weißt du, so, das macht er aber nicht.
Ja.
Und dann geht der raus und dann ist Humphries irgendwie auch so ein kleiner Party-Crasher. Ne? Danach war die Stimmung gar nicht mehr so dolle. Ich meine, Rotterdam, als Barney noch da war, das hat Potenzial für totale Gänsehaut. Also weißt du so, das kann einer der besten Abende überhaupt im Darts werden, weil die Fans eigentlich auch da sind, aber hat es nicht gehabt. Da hat van Gerven nicht gut mitgemacht. Ich mache ihm einen Vorwurf.
Ja, aber ich würde ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Ich glaube, dass van Gerven ein komplett anderer Typ ist als Barney. Barney ist ein verletzlicher Typ und der kann das auch zeigen. Der kann auch mal zugeben, dass viele Dinge im Leben oder darttechnisch nicht so gut gelaufen sind. Allein schon diese Kurzschlussreaktionen mit diesen Rücktritten und so weiter, mit diesen komischen Pressekonferenzen, die er danach der WM gegeben hat und so weiter. Ich glaube, dass van Gerven auch ein verletzlicher Typ ist, aber das nie zeigen will. Oder würde. Der will nach vorne, Brust raus und dann passt das auch nicht, dass er dann irgendwie so, er hat seine Momente, wo mal ein paar Tränen kamen nach dieser langen, langen Krise, als er dieses Turnier gewonnen hat und so weiter. Das war ihm wichtig. Aber ich glaube, van Gerven ist auch so, also ich kenne seine Kindheit nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der es auch nicht leicht hatte in der Kindheit.
Das hat er ja selbst auch schon gesagt.
Dass er da geärgert wurde und dass er das auch nicht mehr nochmal aufbrechen will, diese Verletzlichkeit. Das will er nicht.
Du erinnerst dich an diesen Walk-on im Ellipelli, als er Bier über die Rübe geschüttet bekommt. Und da hast du gesehen, was das mit dem gemacht hat. Ja. Ich glaube, das war ein Moment, der ist dem so nahe gegangen. Und man hat ja eigentlich gar nicht so recht verstanden, warum der ihm so nahe gegangen ist. Da hat halt irgendein Fan ihm aus Gag oder schlechter, ne? Also finde ich nicht gut, aber er hat das halt gemacht. Aber das hat ihn ja total berührt. Das hat ihn ja ins Wanken gebracht.
Ja.
Und das unterstützt das, was du sagst. So, er zeigt, er hat eine harte Schale und, ja, und einen weichen Kern in sich. Und ja.
Es könnte sein, dass dieser Moment sowas war, was irgendwas aus der Kindheit oder aus der Jugend aufgerissen hat. Vielleicht wie jemand, der ihn so ähnlich gemobbt hat oder irgendwas mal ihn verschüttet hat auf ihm oder ihn so ärgern wollte. Und das war einfach so ein, ja, du hast recht, so ein Moment, wo man mal kurz gesehen hat, dass dieser knallharte Typ, der sich über alle lustig macht und immer sagen wird, dass er der Beste der Welt ist, der jemals gelebt, gespielt und spielen wird, dass der doch einen ganz, ganz weichen Kern hat, ja.
Ja. Und dann hat er jetzt auch gesagt, dass Humphries der beste Spieler ist, ne, zurzeit.
Auch das ist auch eine krasse Aussage
für den Verkerfen. Also da hat er sich dreimal auf die Zunge beißen müssen, bevor er diesen Satz gesprochen hat.
Den hat der Manager gesagt, den musst du sagen, Michael, dann du musst ein bisschen mehr Kontakt zur realen Welt schaffen.
Oh Mann.
Deswegen, nee, und ansonsten, haben wir einen Paulke der Woche oder?
Ich habe dich gerade nicht verstanden können, jetzt hatten wir gerade eine Verbindungsproblem.
Okay. Nö, ich wollte eigentlich nur sagen, war ein schöner Podcast mit dir heute.
Ja.
Und Gary Anderson gewinnt ein European-Turnier. Ich bin immer noch ein bisschen baff.
Das ist wirklich irre. Also jetzt auch so, wenn man auf die letzten 10 Jahre schaut, er hat die European-Tour ignoriert, jetzt kommt er irgendwie zurück und jetzt gewinnt er auch noch so ein Ding. Das ist schon
wir geil. Hatten ja darüber geredet, dass er auf der Tour richtig gut performt und dort die Turniere so selbstverständlich gewinnt teilweise und dass auf der European-Tour eine Weile braucht, bis er wieder in diesem System drin ist. Ich meine, er hat heute nicht überragend gespielt. Das war schon sein B-Game, was er da gezeigt hat teilweise. Die Gegner haben so ein bisschen ehrfürchtig auch gegen ihn gespielt. Aber, und ich sage es immer wieder, egal wie oft dein Gegner am Triple oder am Doppel vorbeiwirft, du musst das selber treffen.
Ja, klar.
Du musst es selber treffen. Und das ist eben das der große Unterschied beim Darts zu vielen, vielen anderen Sportarten. Zum Beispiel beim Fußball, wo der Schiedsrichter Elfmeter geben kann, obwohl es keiner war. Obwohl das ist jetzt nicht mehr möglich mit dem neuen Videoschiedsrichter. Ist ja jetzt völlig ausgeschlossen alles, oder? Da schauen sich ja 6 Leute die Szene nochmal an und entscheiden richtig.
Robby, ganz ehrlich, ich möchte mich mit dir nicht über den Video-Referee unterhalten.
Ich lasse es auch, ist mir auch völlig egal, wenn ich ehrlich bin, was die Video-Referees machen. Nee, und eins wollte ich noch sagen. Habe ja heute The Zone dieses Turnier geguckt. Total, Max war Experte.
Ja.
Und hat so ein bisschen über die Modus Super Series geredet und wurde gefragt von Adrian, warum er dann noch nicht spielt. Irgendwie liegt es ja nahe, dass er da auch mal mitspielt. Und hat er so ein bisschen erzählt, ja, man ist noch nicht einig geworden und so weiter. Unter anderem ist wohl ein Punkt, dass den Spielern inzwischen, die dort mitspielen, das Handy abgenommen wird vor dem Turnier. Also die dürfen ihr Handy nicht benutzen, während das Turnier läuft. Oder während des ganzen Wochenendes anscheinend, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja, eine Konsequenz aus diesen Wettskandalen.
Ach so.
Krass, oder? Also da kommt jemand und sagt so, Handy abgeben, keine Kommunikation nach draußen. Damit da nichts irgendwie geregelt werden kann. Also die sind da, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finden soll, dass sie so strikt sind. Oder denken, scheiße, also die Situation ist wohl doch ein bisschen anders, wie wir auch so ein bisschen mitkriegen deswegen. Also wie gesagt, nur so nebenbei. Aber ich fand die Info total spannend.
Spannend, ja, absolut.
Ja, ja, ist echt spannend, ja. Und ansonsten, apropos Experte, weißt du, kommentierst du nächste Woche Premier League?
Ja.
Rate mal, wer dein Experte sein wird.
René Adams?
Nein.
Dann sage ich Robby Marjanovic.
100 Punkte.
Yeah.
Ich freue mich drauf.
Ich mir auch.
Ja, das wird gut.
Donnerstagabend. Das wird sehr gut.
Donnerstagabend. Und ich werde auch den Finaltag von Primstetten, Graz machen. Den machst du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, mache ich nicht.
Nein, okay. Aber da werde ich auch im Start sein bei der Zone. Deswegen.
Ja, okay, sehr gut.
Das ist sehr gut, ja.
Du, ich habe jetzt irgendwie auch keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich muss auch, weil ich ins Bett muss. Ich werde aber mich noch in den nächsten Folgen, weil ich den Typen echt geil finde, diesen neuen Trainer von Mainz 05, jetzt sind wir wieder in deinem Thema,
ja.
Bo Henriksen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, wie, was der gemacht hat? Der ist Mitte Februar gekommen und hat jetzt einen Lauf mit Mainz letztlich und wird die wahrscheinlich
auch,
und wird die wahrscheinlich auch retten.
Ja.
Der ist ja so steil gegangen, also der ist so emotional steil gegangen, dass du anfangs gedacht hast, my friend, das ist sehr riskant, was du machst. Der ist ja beispielsweise 45 Minuten vor Anpfiff, ist der alleine auf die Wiese in Richtung Fankurve und hat die Fans heiß gemacht. Das musst du als Trainer erstmal bringen. Und du musst es glaubwürdig bringen. Da gehst du echt ein großes Risiko ein. Und trotzdem hat der es geschafft, dieses Momentum unheimlich schnell zu greifen. Und diese Mannschaft spielt, seitdem der Kerl da ist, richtig guten Fußball. Die Mainzer sind echt richtig gut dabei. Und das fasziniert mich, ja, dann wie so ein Typ das hinbekommt, ist halt auch die Frage, kann der das auch über einen längeren Zeitraum hinbekommen, weiß ich nicht. Aber der ist glaubwürdig, der ist authentisch, der ist echt und das ist geil und der wird das schaffen, der wird Mainz retten. Und als der kam, haben alle gedacht, Mainz, ich glaube 9 Punkte entfernt von einem Nicht-Aufstiegsplatz. Von einem Nicht-Abstiegsplatz.
Ja.
Und
ja.
Du hast gedacht, keine Chance. Und er hat das Ding so gedreht. Und das in einem Mannschaftssport. Also wie das geht, dass diese Energie, die du offenbar reinbringst, sich sofort auf 22 Mannequins überträgt. Also im Einzelsport kann ich das immer nachvollziehen. In einem Mannschaftssport tue ich mich echt schwer. Das ist spannend. Und das ist geil von den Typen. Ja.
Den hätte cool. Mal der erste FC Köln verpflichten sollen.
Ja, da hast du zum Beispiel ein ganz genau das Kontrastprogramm. So als einfach nur als Charakter, als Typ, Norddeutscher, wenig emotional, der das auf eine andere Schiene halt versucht. Ne? Und das ist ja kein schlechterer Trainer, aber das hat in Mainz gefruchtet und der Typ ist echt geil. Und die spielen 1-1, ne? Und der ist wichtig, wir müssen gewinnen. Und steht im Interview dann nach dem Spiel da. Und du hast das Gefühl, und der spricht dann schon über nächste Woche, und du denkst, der würde am liebsten jetzt wieder auf den Rasen. Der möchte jetzt weiterspielen, sowas. Das ist gut. Okay. Das war abschließend für alle Mainz-Fans. Ich meine, der wird ja in Mainz auch abgefeiert, zu Recht. Und der sorgt ja für eine tolle Euphorie da. Das ist super. Das freut mich für den ersten FSV Mainz 05. Robby, da warst du jetzt raus. Haben wir noch irgendein Thema, bei dem du jetzt noch wunderbare abschließende Worte sagen kannst, bevor ich schon mal sage, das war's von meiner Seite. Game on.
Amen.
Du hast jetzt nicht Amen gesagt.
Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin durch. Ich hätte jetzt vielleicht noch dich gefragt, was du glaubst, wer der neue Trainer vom FC Bayern wird, weil ein Kandidat nach dem anderen löst sich ja quasi in Luft auf. Deswegen deine Einschätzung als Experte. Ich bin ja da nicht so bewandert wie du. Nagelsmann fällt aus, Alonso fällt aus. Zidane kann ich mir nicht vorstellen, dass der das macht.
Zidane spricht kein Englisch, fällt auch aus.
Ja, aber und
ich bin auch gespannt. Sind halt diese
paar Namen gespannt, drin.
Oder? Ja, ganz genau. Keiner weiß es, ja.
Deswegen, das hätte ich dich jetzt noch gefragt, weil mich das Thema tatsächlich interessiert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das kann doch nicht sein, dass so ein Verein echt jetzt so ein bisschen verzweifelt auf der Trainersuche ist.
Ich weiß gar nicht, ob dem so ist. Was ich aber ganz spannend finde, wenn du Max Eberl jetzt, den neuen Sportdirektor, dann wird ein Name wie Zidane reingeworfen und die werden ja reingeworfen, damit sie ablenken von anderen Namen, weil sie gerade dabei sind, die irgendwie auf ihre Seite zu bringen. Ne? Also ich glaube, Zidane scheint kein Thema zu sein, aber wird von den Medien natürlich aufgegriffen. Das weiß Eberl auch, also du wirfst so Namen rein, wo du weißt, darüber werden sie schreiben, das werden sie zum Thema machen und wahrscheinlich ist da gar nichts dran.
Ja. Also mich würde es ja freuen, weil, wie gesagt,
du
in meiner Jugend
war das weiß ich.
Zinedine Zidane und Diego Maradona, das wären so die zwei, die ich zur Auswahl hätte, wenn es um den größten aller Zeiten geht. Das wären so meine zwei Kandidaten, wo ich mich entscheiden würde.
Okay.
Zwischen den zwei.
Ich sag Roger Federer. Ja.
Ich sag Novak Djokovic. So, jetzt aber.
Schluss jetzt. Jetzt ist wirklich Schluss. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Wir hören uns hoffentlich Donnerstag zur Premier League. Game on. Ciao.
Ciao.
Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.